SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Wir schauen jetzt in die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. Bäume, Gärten oder Grünflächen finden wir hier nur wenige. Es geht ziemlich eng zu. Deshalb entstehen jetzt neue Gärten und zwar auf Dächern. So können sich die Menschen auch selbst versorgen, denn die Wirtschafts- und Finanzkrise im Libanon, die spürt man gerade in den Flüchtlingslagern.
Mahmoud kniet vor einem kleinen Beet, lockert die Erde, gießt Zucchini und Tomaten. Ich arbeite mit den Setzlingen, die ich bekommen habe. Ich bewässere sie und bewege die Erde, denn die Pflanzen müssen Luft bekommen. Mahmouds Garten liegt ungewöhnlich hoch, auf dem Dach eines 7-stöckigen Gebäudes, mitten im Flüchtlingslager Shatila im Süden von Beirut. Als das Lager 1949 gegründet wurde, galt es als Provisorium für vertriebene Palästinenser. Doch heute, mehr als 70 Jahre später, platzt es aus allen Nähten. Auch viele Menschen aus Syrien haben hier Zuflucht gefunden. Die Wege sind eng und verschachtelt. Die Häuser wachsen immer weiter in die Höhe. Grünflächen gibt es hier so gut wie gar nicht. Das soll sich jetzt ändern, sagt Hanin Khaled von der palästinensischen Organisation Jafra. Mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland, unter anderem von der Welthungerhilfe, helfen sie und ihr Team Bewohnern des Lagers dabei, auf ihren Dächern Gärten anzulegen. Ziel unseres Projekts ist, dass die Leute etwas Neues lernen, wie sie sich um Pflanzen kümmern und was sie damit machen können. Außerdem geht es um Lebensmittelsicherheit. Die Leute sollen sich selbst versorgen können und nicht alles kaufen müssen. Mittlerweile verbringt Mahmoud 2 bis 3 Stunden pro Tag auf seinem Dach. Der Pfefferminze gebe ich ab und zu Düngemittel. Ich kümmere mich richtig um die Pflanzen. Und trotz der Hilfe, die ich von der Organisation bekomme, schaue ich bei YouTube nach weiteren Informationen. Noch sind die Pflanzen in Mahmouds Garten klein. Die meisten wachsen in Eimern oder Plastikwannen. Doch eine erste Ernte hat Mahmoud schon hinter sich. Hier sind die Gurkenpflanzen. Einer hat schon eine Gurke getragen. Aber die hat ein Freund von mir gegessen.
Dass wir wunderschöne Songs oft nach tragischen Ereignissen hören bekommen oder dass wunderschöne Songs oft nach tragischen Ereignissen entstanden sind, das ist in der Popgeschichte keine Seltenheit. Zum Beispiel das Lied Smoke on the Water von Deep Purple. Das ist nach einem Feuer auf dem Genfer See rausgekommen. Sascha Gutmann, Gitarrist und Studiomusiker aus Fallender am Rhein, hat jetzt auch einen Song getextet und komponiert, nämlich die Nummer Still Around. Die hat er geschrieben für seine krebskranke Frau. Mein Kollege Andreas Griesham berichtet.
Cause I know it ain't too late to get found. Maybe I'm covered up in dirt, but I'm still around.
Nachdenklich sitzt der ganz in schwarz gekleidete Gitarrist Sascha Gutmann auf einem Barhocker in seinem kleinen Studio. Dort hat er das Lied vor einigen Monaten komponiert und bis auf das Schlagzeug auch alle Instrumente selbst gespielt. In Still Around verarbeitet er die erneute schwere Erkrankung seiner Verlobten an Krebs.
Als der Song entstanden ist, war das schon Runde 2. Wir hatten schon mal vorher eine leichtere Diagnose, das ist aber ganz gut gelaufen, aber dann kam es nochmal zurück. Klar, man denkt sich natürlich, ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder von vorne los. Gerade als Partner muss man dann immer besonders Stärke zeigen. Man muss dann eigentlich mal positiv sein und den anderen aufzubauen.
Aufgebaut, ermutigt und geliebt fühlte und fühlt sich Monika Klein. Sie hört das Lied auch heute oft und gerne.
Dieser Song gibt mir für das, was nach dieser Krebserkrankung kommt, eigentlich die Kraft. Und ich habe den Song also mittlerweile, ich weiß nicht, gefühlt, kann ich gar nicht sagen, sehr oft. Ich kann ihn mitsingen.
Baby, I'm covered up.
Der Spirit von diesem Song oder das, was er rüberbringen soll, ist einfach die Tatsache, dass wir nicht endlos Zeit haben in unserem Leben, sondern dass wir die Zeit, die wir gemeinsam haben, genießen sollen und nutzen sollen und uns nicht täglich über Kleinigkeiten aufregen sollen, sondern dankbar sind für die Zeit, die wir gemeinsam haben.
Alle 10 Jahre schaut die Deutsche Bischofskonferenz genauer hin. Sie will wissen, welche Medien Katholiken nutzen, welche Themen sie interessieren und wie stark sie sich der Kirche verbunden fühlen. Knapp 1700 Katholiken in allen Altersklassen wurden für diese Studie vor rund einem Jahr befragt und meine Kollegin Claudia Barthe hat sich die Ergebnisse dieser Studie jetzt angeschaut.
Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt eine klare Trennlinie. Katholiken, die sich stark mit ihrer Kirche verbunden fühlen, sind in der Regel älter als 60 und offline unterwegs. Wer keine enge Bindung zur Institution Kirche mehr hat, ist meistens jünger und bewegt sich online, vor allem in den sozialen Medien. Dort sollte die katholische Kirche unbedingt stärker präsent sein, sagt der Sozial- und Medienethiker Alexander Filipowitsch von der Universität Wien.
Es geht ja allgemeiner tatsächlich darum, da anwesend zu sein, wo die Menschen heute sind. Wenn Kirche an einem Ort nicht da ist, ist das eine schlechte Kommunikation.
Auch bei den Interessen gibt es Unterschiede. Die über 60-Jährigen stellen das Thema Gesundheit weit nach vorne. Die jüngeren Nutzer der sozialen Medien beschäftigen sich lieber mit Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit oder dem Klimawandel. Dazu hat die Kirche viel zu sagen, betont der Medienbischof der Deutschen Bischofskonferenz Gebhard Fürst aus Rottenburg. Denn es geht um die Bewahrung der Schöpfung.
Und da gibt es in vielen Diözesen Initiativen für eine schöpfungsfreundliche Kirche. Nur diejenigen, die wir damit erreichen wollen, die suchen diese Themen bei uns nicht auf, weil sie uns nicht das zutrauen.
An innovativen Ideen in den einzelnen Bistümern mangelt es nicht, sagt Ariadne Klingbeil von der MDG Mediendienstleistung GmbH. An sie wenden sich Gemeinden, die einen digitalen Pilgerweg erstellen wollen, oder katholische Influencer, die sich auf TikTok oder Instagram präsentieren. Den Gemeinden und Bistümern empfiehlt sie, stärker crossmedial zu denken, also Themen aus dem Gemeindeblatt beispielsweise auch für die Homepage und die entsprechenden Social-Media-Kanäle aufzubereiten oder in einem Podcast zu vertiefen.
Man muss natürlich nicht ein lustiges TikTok-Video machen, aber man könnte ein sinnvolles machen, indem man eben einen Psalm mit Handlettering und einer sakralen Musik publiziert. Und schwupps taucht man da auf in einer modernen Art und Weise. Und es muss breit in allen Medien crossmedial eben gedacht werden.
Instagram, Twitter oder auch TikTok. Bisher ist das für viele Kirchen noch eine völlig neue Welt. Doch das soll anders werden. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg, die ist ab sofort auch in sozialen Netzwerken unterwegs. Mit Pfarrerin Sarah Schindler und Pfarrer Nikolai Opifanti kann man sich hier direkt austauschen. Wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, sagt Sarah Schindler.
Also in erster Linie bedeutet es ganz konkret, als Pfarrerin, als Pfarrer auf Social Media im digitalen Bereich ansprechbar zu sein. Zum Beispiel über die Instagram-Gottesdienste, über Andachtsimpulse oder über das Gebetsformat. Einfach mit den Nutzerinnen und Nutzern über Glaubensthemen ins Gespräch zu kommen, sie diesbezüglich zu begleiten, Orientierungsmöglichkeiten anzubieten und dann eben natürlich auch bei Nöten, bei Fragen, bei irgendwelchen Anliegen für sie da zu sein.
Und sich mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer über Facebook oder auch Instagram zu unterhalten, das ist für viele Menschen ganz was Neues.
Also ich persönlich erhoffe mir davon, dass die Menschen einfach feststellen, Kirche und Glaube ist nichts Altmodisches oder Verstaubtes, sondern es kann uns auch jetzt in unserer modernen Lebenswelt ganz viel Halt und Orientierung geben.
Ich habe gemerkt, dass es den Menschen so ein Stück weit die Hemmschwelle nimmt, kirchliche Personen auch anzusprechen oder in meinem Fall eben Pfarrer anzusprechen, auch auf religiöse Themen, aber auch auf Themen Seelsorge. Und ich freue mich einfach auch noch mehr mit Menschen außerhalb, sage ich mal, unseres Kernpublikums als Kirche in Kontakt zu treten. Das heißt auch mit Menschen, die vielleicht ausgetreten sind oder mit Menschen, die sich schwer tun. Genau für diese Menschen wollen wir eben auch da sein und zeigen, hey, ihr müsst nicht irgendwie immer zu uns kommen, sondern wir sind selbstverständlich als Kirche auch da, wo ihr seid, nämlich in Social Media aktiv und ihr könnt uns ansprechen, wenn ihr Fragen an uns habt.
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg will moderner und kreativer werden. Pfarrer Nikolai Opifanti und Pfarrerin Sarah Schindler sind künftig in sozialen Medien, wie zum Beispiel Instagram oder bei Twitter unterwegs und suchen hier Gespräche mit Menschen rund um Glaube und Kirche. Wir kommen jetzt zu einer beeindruckenden Frau. Es geht um Katharina Kepler. Das ist die Mutter des berühmten Astronomen Johannes Kepler. Und beeindruckend deshalb, weil ihr damals Ende des 16. Jahrhunderts Hexerei vorgeworfen wird und sie nur sehr knapp dem Scheiterhaufen entkommt. Und zudem zieht sie ihre drei Söhne damals alleine groß. Gelebt hat Katharina Kepler in Leonberg. Ein paar Kilometer weiter in Pforzheim kommt ihre Geschichte und ihr Leben jetzt auf die Bühne, und zwar mit einer Musical-Oper. Meine Kollegin Marie-Dominique Wetzel war bei den Proben mit dabei.
Der junge Johannes Kepler und seine Mutter Katharina müssen miterleben, wie eine Frau als angebliche Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, begleitet vom gröhlenden Mob. Ein traumatisches Erlebnis. Beide ahnen da noch nicht, dass Katharina Kepler selbst viele Jahre später als Hexe denunziert wird und nur durch die Hilfe ihres inzwischen berühmt gewordenen Sohnes Johannes dem Scheiterhaufen entgeht. Der Pforzheimer Theaterintendant und Regisseur Thomas Münstermann.
Katharina Kepler war ja nicht nur als Hexe angeklagt, weil sie mit Kräutern heilen konnte. Sie war auch eine alleinerziehende Mutter, die drei Söhne großgezogen hat und dem Johannes unter Aufbringung eigener großer Opfer dieses Studium ermöglicht hat. Und sie hat ihre Kräuterheilkunst ja nicht als Quacksalberei betrieben, sondern als Kräuterfrau im Sinne moderner, heute würde man sagen, Naturheilprinzipien. Und das macht sie als selbstbewusste, alleinstehende Frau in dieser Gesellschaft schon zu was Besonderem.
Und das reichte damals schon aus, um der Bevölkerung suspekt zu erscheinen. Als Katharina Kepler dann ihrer ehemaligen Freundin ein Mittel für eine Abtreibung versagt, rächt diese sich, indem sie Katharina gegenüber dem Leonberger Vogt Lukas Einhorn der Hexerei bezichtigt.
Mit harschen Worten und mit Zaubersprüchen hat sie das in mir reingehext.
Katharina Kepler wird gefangen genommen, eingesperrt und mit Folter bedroht. Die Titelfigur Katharina wird in der Musical-Oper von dem Pforzheimer Ensemblemitglied Lilian Heunen gespielt und gesungen. Der Komponist Volker Planck hat ihr die Rolle auf den Leib geschrieben.
Ist das wirklich eine Strafe von Gott?
Dem Pforzheimer Intendanten und Regisseur Thomas Münstermann war es wichtig, eine leicht zugängliche, emotional dichte Musiksprache zu finden. Und so entstand eine Musical-Oper. Gespielt wird übrigens Open Air auf einer großen Drehbühne hinter dem Theater auf dem Waisenhausplatz. Die Premiere ist bereits ausverkauft. Das Interesse an diesem historischen Stoff aus der Region ist groß. Vielleicht auch deswegen, weil sich ja durchaus Bezüge zur Gegenwart herstellen lassen, sagt Regisseur Thomas Münstermann. In der Corona-Pandemie habe sich ja wieder gezeigt, wie schwer es wissenschaftliche Aufklärung gegenüber irrationalen Ängsten hat.
Das führt immer zu sozialen Verwerfungen, zu Feindbildern, die dann aggressiv ausgelebt werden. Das können wir heute sehen, und damals hat sich es eben in diesem Hexenwahn ausgedrückt.
Jetzt schauen wir nach Südamerika, genauer gesagt nach Chile. Hier hat gerade eine große Versammlung begonnen, die dem Land eine neue Verfassung geben soll. Die alte Verfassung stammt noch teilweise aus der Zeit der brutalen Militärdiktatur von General Pinochet. Indigene Bevölkerungsgruppen hatten unter ihm so gut wie keine Rechte. Das soll sich jetzt ändern. Deshalb hat diese verfassungsgebende Versammlung jetzt Elisa Loncon vom Volk der Mapuche an ihre Spitze gewählt. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und, das ist das Besondere, sie ist die erste indigene Frau in Südamerika mit einer solchen Macht. Mit ihr soll sich vieles ändern.
Diese Versammlung, der ich von heute an vorsitze, wird Chile in einen Staat vieler Nationen verwandeln, ein interkulturelles Chile. Die Mapuche sind mit gut 1,7 Millionen Menschen das größte indigene Volk Chiles. Doch sie und die anderen Völker hatten bislang in der Politik wenig mitzureden. Immer wieder gab und gibt es erbitterte Konflikte um Landrechte. Loncons Großvater saß deswegen in der Zeit der Diktatur im Gefängnis. Die alte Verfassung Chiles gewährt den indigenen Völkern keinerlei Sonderrechte. Das unterscheidet Chile von den meisten Nachbarländern in Südamerika, und das soll sich nun ändern. Ein neues Chile soll begründet werden, plural, vielsprachig, mit allen Kulturen, mit allen Völkern, mit den Frauen und allen Gebieten. Das ist unser Traum, wenn wir eine neue Verfassung schreiben. Die Venufoye, die Fahne der Mapuche, war auch zum Symbol der Protestbewegung geworden, die Chile Ende 2019 erlebte. Doch die Forderungen dieser Protestbewegungen gingen weit über die Rechte der indigenen Völker hinaus. Es ging vor allem um mehr Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Die alte Verfassung stammt im Kern noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur und diese wurde von den Demonstranten als Ursache für soziale Spannungen und Ungleichheit gesehen, weil sie die Vormachtstellung der alten Wirtschaftseliten zementiere. Daher konnten sich die Demonstranten schnell auf die Forderung nach einer neuen Verfassung verständigen. Doch im Detail sind die Interessen sehr unterschiedlich. Bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung haben sich überraschend viele unabhängige Kandidaten durchgesetzt, die keinem Parteilager zuzuordnen sind. Lokons Aufgabe wird jetzt sein, die vielen divergierenden Interessen zusammenzubringen, radikale und gemäßigte Vorstellungen in Einklang zu bringen. Der neue Verfassungstext muss von 2/3 der Konventsmitglieder beschlossen werden. Tumulte und Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei überschatteten schon die erste Sitzung des Verfassungskonvents und Lokon dankte schon einmal ihren Unterstützern.
Nosotros también muy felices por esta.
Wir Geschwister freuen uns sehr über diese Kraft, die sie uns geben. Aber diese Kraft ist für das ganze Volk Chiles da, für alle Regionen des Landes, für alle indigenen Völker und Ureinwohner, die uns begleiten. Ihre erste Forderung, die Gefangenen freizulassen, die im Rahmen der Landkonflikte mit indigenen Völkern und bei den gewaltsamen Ausschreitungen am Rand der Proteste von 2019 festgenommen wurden.
In Deutschland gibt es ca. 160.000 aktive Zeugen Jehovas. Bis vor 14 Jahren gehörte auch der 60-jährige Robert zu ihnen. Robert wurde in Polen in eine Familie von Zeugen Jehovas hineingeboren und auch so erzogen. Vor 14 Jahren dann entschloss er sich, die Gemeinschaft zu verlassen. Die ersten Jahre nach seinem Ausstieg, die waren, so sagt er, sehr schmerzhaft. Er wollte mit niemandem darüber sprechen. Das hat er inzwischen überwunden. Adrie Atschar und Nela Fichtner berichten.
Wir verhungern. Bedient euch. Das sind Sobernudeln.
Jeden Sonntag treffen sich 5 bis 10 Hungrige zum großen Familienessen bei Robert, seiner zweiten Frau Maike und deren Kindern. Roberts Kinder sind nicht dabei.
Ich vermisse sie sehr. Ich würde mir sehr wünschen, das eine oder andere mit ihnen zu reden. Einfach nur die menschliche Wärme, einfach als Kind. Und es ist ein Teil auch von mir selbst. Und ich vermisse das sehr, dass ich sie nicht sehe, dass ich nicht sehe, wie es ihnen geht und wie sie empfinden. Weil unabhängig von der Religion, sie sind meine Kinder und ich liebe sie.
Unabhängig von der Religion, das ist nicht leicht, weiß Robert, der seinen Nachnamen nicht veröffentlicht haben will. Immer wieder schaut der 60-jährige IT-Spezialist unsicher zu seiner Frau, sucht nach Worten. 4 Jahrzehnte lang war er Mitglied der Zeugen Jehovas. 4 Jahrzehnte lang wurde ihm gesagt, was richtig und was falsch ist. Vor 14 Jahren dann ist er ausgestiegen. Seitdem hat er zu seinen Kindern keinen Kontakt mehr, denn die Zeugen Jehovas, erklärt Robert, verstehen sich als auserwählte Gruppe und betrachten Aussteiger als Abtrünnige, von denen sich ihre Mitglieder fernhalten sollen.
Für sie gibt es eine ganz klare Trennung zwischen den Leuten, die innerhalb dieser Gemeinde sind, die den Geboten Gottes folgen, und der Welt draußen. Diejenigen, die keine Zeugen Jehovas sind, sind Menschen, die ein Teil der Welt sind. Und ein Teil der Welt zu sein, heißt, die Welt gehört zu Satan. Die ist gegen Gott. Und damit ist jeder, der eigentlich kein Zeuge Jehovas ist, jemand, der kein Freund sein kann.
In Deutschland gibt es geschätzte 160.000 aktive Zeugen Jehovas. Die Zahl der Aussteiger ist nicht bekannt. Robert kennt ein 50 Dutzend. Obwohl er die Glaubensgemeinschaft auch positiv erlebt hat, litt er dennoch unter ihren strengen Regeln. So durfte er zum Beispiel in der Schule weder Geburtstage feiern noch Weihnachtslieder mitsingen. Später hatte er Eheprobleme. Die Antwort der Zeugen Jehovas darauf:
Ich soll mit meiner Frau die Bibel studieren und zusammen mit ihr beten.
Nach seinem Ausstieg hat Robert ein neues Umfeld gefunden. Dort werden unterschiedliche Meinungen offen ausgesprochen und diskutiert. Für ihn eine neue, wertvolle Erfahrung. Seine Freunde sind katholisch, muslimisch oder haben, so wie er heute, kein Bekenntnis. Alles bunt und eigentlich gut. Nur die Trennung von seinen Kindern macht ihm zu schaffen. Das, bemerkt er bitter, scheint der Preis zu sein, den er für sein freies und eigenverantwortliches Leben zu zahlen hat.
Viele Jahre lang hat er uns am Morgen hier in SWR 1 auf unterschiedliche Art und Weise begleitet. Wolf-Dieter Steinmann, evangelischer Rundfunkpfarrer. In den 80ern kam er zum ersten Mal bei einem Praktikum mit dem Radio in Kontakt. Er war dann einige Jahre lang Gemeindepfarrer in Mannheim. Anfang der 90er ging es dann wieder zum damaligen Südwestfunk, also zum Rundfunk zurück. Jetzt ist Zeit für den Ruhestand. Vorher hat er sich nochmal die Zeit für ein Gespräch mit uns genommen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Es gab ja viele verschiedene Formate, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Was hat ihm da am besten gefallen?
Also in SWR 1 habe ich zwar auch die Anstöße gerne gemacht, aber ganz besonders ans Herz gewachsen sind mir die Begegnungen im Sonntagsmagazin und im Feiertagsmagazin.
Rund 15 Jahre lang haben Sie die Begegnung jetzt gemacht. Sie haben viele verschiedene Menschen getroffen. Wer von diesen Menschen ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Ich habe exemplarisch zwei, die mir einfallen. Das eine ist eine 17-jährige Schülerin eines Gymnasiums in Schwetzingen, die für ihr sogenanntes BOGI, also dieses berufsorientierte Praktikum, Kontakt hergestellt hat zu einem Pfarrer, der ein Gesundheits- und Entwicklungsprojekt in Kinshasa hat. Und sie hat es tatsächlich in der Schule und mit ihren Eltern, zum Teil auch gegen den Widerstand ihrer Eltern, durchgesetzt, dass sie tatsächlich dieses BOGI in Kinshasa machen konnte. Und das fand ich so unglaublich beeindruckend. Und das Zweite ist gewesen, ein Mann, der 1933 geboren ist, der dann kurze Zeit später eine Kinderlähmung gekriegt hat und dessen Eltern mit dem Ansinnen konfrontiert wurden, er solle in ein Heim eingewiesen werden, um dort dann eben als sogenanntes unwertes Leben zu sterben. Und die Eltern haben mit allen Tricks und allen Möglichkeiten, die ihnen zu Gebote standen, dafür gesorgt, dass er nicht ins Heim kam. Und dieser Mann, der wirklich sehr stark gehandicapt gewesen ist, körperlich, und der auch vor allen Dingen aufgrund seiner geistigen Kräfte gelebt und überlebt und ein wichtiger Jurist in Baden geworden ist, hat sich unheimlich engagiert in der Kirche. Und dieser Mann, das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung gewesen.
Wenn Sie jetzt auf die letzten 15 Jahre schauen, in denen wir Sie in den Begegnungen hören, welche Spuren hinterlässt das bei Ihnen ganz persönlich?
Also die wichtigste Spur ist eigentlich für mich, es gibt kaum Menschen, die nicht interessant sind, wenn man neugierig ist. Und ich habe fast in jeder Begegnung für mich ganz viel selber gelernt. Das hat mich herausgefordert. Wir haben über wichtige Dinge gesprochen, über Werte, auf die es in diesen Zeiten ankommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es gelingt, einem anderen das Gefühl zu geben, dass man sich für ihn interessiert, dass dann selbst Leute, die man bisher nicht gekannt hat und die wissen, oh je, das ist ja fürs Radio, da habe ich Angst. Und nach 5 bis 10 Minuten war das in diesen Gesprächen meistens völlig vergessen, dass wir fürs Radio irgendwas machen. Und wir haben nur noch miteinander gesprochen und uns geöffnet. Und ich glaube, das ist eine Chance, die in jeder Begegnung steckt. Menschen wollen eigentlich was erzählen und wollen gefragt werden und wollen etwas weitergeben von dem, was ihnen im Leben wichtig ist. Und wenn ich das signalisiere, dann ist das fast in jeder Begegnung möglich.
Heroin, Haschisch oder LSD, die Liste an Drogen ist lang. Wer einmal abhängig ist, der kommt davon nur schwer wieder weg. Der Verein Release in Stuttgart hilft Menschen, die süchtig oder drogenabhängig sind. Das Ganze seit inzwischen 50 Jahren. Damals gab es gerade mal eine Handvoll Helfer, inzwischen arbeiten im Release-Team 35 Menschen. Ganz wichtig bei der Arbeit des Vereins ist die Beratungsarbeit und die findet direkt auf der Straße statt. Bei einem Rundgang durch die Stuttgarter Innenstadt haben jetzt Release-Mitarbeiter von ihren Erlebnissen erzählt und mein Kollege Utku Pasakaya war dabei.
Bevor wir aber diesen Platz verlassen, ist sehr wichtig, dieser Baum. Das ist ein Baum.
Faruk Özkan von Release leitet den Gang durch die Stadt. Am Karlsplatz macht er auf einen Kastanienbaum aufmerksam. Es ist ein Gedenkbaum für die Drogentoten. Anschließend demonstriert Release-Mitarbeiter Rolf Berger den Teilnehmenden des Rundgangs, was er als Streetworker alles so in seiner Tasche hat. Von Alkoholtupfern bis hin zum Regenschirm. Die wichtigsten Utensilien sind nach wie vor Spritzen in allen Größen, sagt Berger. Seitdem es die Substitutionstherapie mit Heroinersatzmitteln gibt, hätten Streetworker allerdings kaum noch Kondome dabei.
Wir hatten früher viel mehr Kondome verteilt. Das war noch in der Zeit vor der Substitution, als viele drogenabhängige, heroinabhängige Frauen sich prostituieren müssten, um Geld zu beschaffen. Dadurch, dass ja zumindest die Grundversorgung durch die Substitution abgedeckt ist, sind die nicht mehr gezwungen, sich zu prostituieren.
Ein weiteres Utensil in der Streetworker-Tasche ist eine Beatmungsmaske für die erste Hilfe.
Zum Glück kommt es sehr selten vor. Also ich habe es in der langen Zeit zweimal erlebt, dass wir jemanden auf der Szene wiederbeleben mussten.
Beide Male gelang es ihm und seinem Kollegen, die Menschen wiederzubeleben. Der Tod von Klienten gehört mit zu seinem Arbeitsalltag, sagt Rolf Berger. Von seinen Klienten seien 31 verstorben.
Jedes Jahr mindestens eine Person. Und das ist sicher auch ein Faktor, mit dem man umgehen muss, zu lernen, damit mit umzugehen, das zu verarbeiten.
Ganz wichtig ist in solchen Situationen die psychologische Unterstützung für die Drogenberater, die sogenannte Supervision. Die Straße ist nur einer von vielen Orten, an denen Release Drogensüchtige und ihre Angehörigen berät. In der Pandemie habe der Beratungsbedarf noch zugenommen, sagt Berger. Der 65-Jährige hat beobachtet, dass viele der Drogenabhängigen auch unter einer psychischen Erkrankung leiden.
Der Anteil liegt mit Sicherheit über 50%, wahrscheinlich weit über 50%. Viele sind traumatisiert, haben schon in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse gehabt, sexueller Missbrauch, aber auch Gewalterfahrungen, prügelnde Väter, Missbrauch in Jugendheimen, auch Gewalterfahrungen in der Schule.
Der Stadtrundgang zu den alten und neuen Brennpunkten der Drogenszene in Stuttgart endet unter der Paulinenbrücke. Dort präsentiert Release zum Abschluss das Projekt Take. Es richtet sich an junge Partygänger. Rund 50 junge ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen zu Musikevents und klären dort über Drogen auf. So geht auch die Drogenberatung bei Release mit der Zeit und reagiert auf neue Herausforderungen.
Wer sich die Arbeit vom Verein Release anschauen will, es gibt in der nächsten Woche, und zwar am Donnerstag, einen weiteren Stadtspaziergang durch Stuttgart mit einem Blick hinter die Streetwork-Geschichte von Release. SWR 1, Sonntagmorgen. Jetzt sprechen wir mit einem Menschen, der einen wirklich außergewöhnlichen Lebenslauf hat. Einer, der es geschafft hat, von den Drogen wegzukommen. Michael Lohmüller. Er ist 69 und Drogenberater beim Verein Release in Stuttgart. Der Verein bzw. die Streetworker helfen seit 50 Jahren Menschen, die Probleme mit Süchten oder Drogen haben. Das haben wir gerade eben ja schon vor ein paar Minuten gehört. Einer dieser Helfer ist Michael Lohmüller. Aber bevor er als Streetworker anderen geholfen hat, nahm er selbst harte Drogen.
Mit 16, das war so diese Flower Power Hippie Zeit, bin natürlich mit dem Thema Cannabis, mit dem Thema Haschisch relativ schnell in Berührung gekommen. Mit 18 habe ich dann angefangen, Heroin zu konsumieren, habe das betrieben bis 20,5, bin dann sehr krank geworden und habe einen Entzug zu Hause gemacht. Und das hat dann schon alle seine Zeit gedauert, bis ich da sozusagen wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen hatte.
Wie kam es dann hin zum Drogenberater? Der Weg ist ja dann noch relativ weit gewesen.
Ja, bin eines Tages mit der Freundin mal wieder auf die Szene gegangen, weil ich wissen wollte, was die Freunde so treiben, wie es denen geht. Und habe da dann zufällig einen Kollege von Release getroffen, der hat gesagt, bei uns ist gerade eine Stelle frei, hast nicht Lust, dich zu bewerben. Und wir hatten damals so einen Kaffee, so eine Teestube der Beratungsstelle angegliedert. Und in dieser Teestube war ich dann auch eingesetzt.
Sie helfen seitdem Menschen, von den Drogen wegzukommen. Was würden Sie sagen, wie hat sich das Klientel in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert?
Ja, also in den Flower Power Hippie Zeiten, 68er, waren natürlich da Jugendliche oder junge Menschen auf der Szene, die aus besseren Verhältnissen kamen, also die auch ja, finanziell und natürlich auch intellektuell einen Background hatten. Das hat sich dann so Mitte der 70er Jahre schon auch verändert, als das Thema Drogen durch die ganze Gesellschaft dann auch an alle Schichten ging. Ja.
Wenn Sie die Drogenberatung damals mit der Beratung heute vergleichen, was hat sich da verändert?
Wir haben natürlich heute ein sehr großes Hilfenetz in Stuttgart, so Angebote, die es früher gar nicht gab. Heutzutage gibt es eine Drogenentzugsstation in Stuttgart, das Demos. Und ja, auch die Therapiemöglichkeiten sind viel mehr ausdifferenziert und zahlreicher. Es gibt Arbeitsprojekte und. Was auch noch wichtig vielleicht ist, es kam dann in den 90er Jahren auch das Thema Substitution. Also dass die Menschen die Möglichkeit haben, einen Ersatzstoff zu kriegen. Angefangen hat es mit Codein und hat dann sozusagen ist vom Polamidon und Methadon abgelöst worden. Und das war natürlich auch für viele so eine Möglichkeit, wieder in die Normalität zurückzukommen. Also die Leute sind nach wie vor süchtig, halt nach diesen Medikamenten, aber die werden ärztlich verordnet. Und da hat es dann schon auch viele Menschen gegeben, die es geschafft haben, dann auch wieder sich einen Job zu suchen, wieder ja, in so eine Normalität, trotz ihrem Substitutionsmittel auch zurückzukehren. Ne?
Wenn Sie mit den Jugendlichen heute arbeiten, wie gehen Sie auf die Jugendlichen zu? Erzählen Sie da auch teilweise von Ihrer eigenen Lebensgeschichte oder wie läuft das ab?
Also ich habe ja 23 Jahre lang Straßenarbeit, Streetwork gemacht und da war es bekannt, dass ich selber die Drogenproblematik hinter mir habe. Also das war natürlich schon auch zum einen, was mir die Arbeit erleichtert hat, auch in der Beratung ist vielleicht der Zugang etwas einfacher. Aber wenn die Leute dann auch merken, ja hoppla, ich muss ja was dafür tun, ja, dann sieht es natürlich auch nochmal ein Stück anders aus.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, dass Menschen zu Drogen greifen, gibt es ja viele Möglichkeiten, mit denen man vorbeugen kann. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten damals sogenannte Begegnungstage in der Schule. Was ist denn Ihrer Erfahrung nach das Wirksamste, wie man Jugendliche am besten davor schützen kann, dass sie gar nicht erst drogenabhängig werden?
Also natürlich hat das Jungsein schon auch mit Ausprobieren zu tun. Und ja, also ich würde auch behaupten, dass der Alkohol die Haupteinstiegsdroge ist. Damit machen Jugendliche oft so ihre ersten Erfahrungen. Und ich denke, für die Eltern ist es wichtig, mit ihren Kindern offen und ehrlich im Gespräch zu bleiben, sie nicht zu verurteilen, wenn irgendwas vorfällt. Und natürlich gibt es ja auch noch Angebote. Jetzt, wir zum Beispiel bieten ja auch für Schulklassen so Prävention an, dass sie zu uns kommen können und dann da ein Stück aufgeklärt werden über Wirkungen, Nebenwirkungen und so weiter. Was ist Sucht? Wo geht es los? Was hat es auch mit mir zu tun? Also das sind natürlich schon auch Dinge, die da wichtig sind und wo man sich auch mit Jugendlichen auseinandersetzen sollte. Ja, und nicht sie mit dem Taschengeld abspeisen und sagen, lass mir meine Ruhe sozusagen.
Sagt Michael Lohmüller. Er selbst nahm als Jugendlicher harte Drogen, wurde dann selbst zum Drogenberater für den Verein Release in Stuttgart. Wir haben uns ja leider schon dran gewöhnt, dass viele Videos von verunglückten Booten, von Geflüchteten und Migranten auf dem Mittelmeer durch die Medien kursieren. Wir erleben da Rettungsaktionen, Menschenrechtsverletzungen auf offener See und immer wieder Unglücke. Doch was machen diese Bilder mit den Menschen, die so eine Flucht vorhaben? Wirken sie abschreckend oder ermutigen Bilder der Seenotrettung die Menschen, weil trotz schlechter Boote die Hoffnung auf Hilfe auf offener See besteht? Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet.
Gekenterte Boote auf dem Mittelmeer, Rettungsaktionen der Seenotrettung, eine libysche Küstenwache, die Boote von Migranten und Geflüchteten attackiert. Solche Geschichten und Videos kursieren zahlreich in sozialen Medien. Auch Menschen, die diesen Weg noch vor sich haben, kennen sie. Wie Ali. Ihn schreckt das nicht ab. Sein Plan, nach Europa gelangen, komme, was wolle. Ich habe keine Angst zu sterben. Warum auch? Nach all den Ländern, die ich durchgereist habe, bin ich immer noch bei Kräften. Das hat mich geformt. Aktuell habe ich das Gefühl, ein Krieger zu sein. Ali kommt aus dem westafrikanischen Togo. Jahre habe er gebraucht, bis er in Marokkos Hauptstadt Rabat gelandet sei. Jetzt ist er gestrandet, wie viele Migranten aus Staaten südlich der Sahara. Aber nicht nur sie wollen nach Europa. Zahlreiche junge Menschen in Marokko zieht es weg. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Großstädten Schätzungen zufolge bei über 40%. Das ist auch die Geschichte von Rashid, Mitte 20. Seine Familie ist arm. Er schafft ein Studium und hält sich mit Zeitverträgen über Wasser, erzählt sein Freund Monir Kieji, Producer des ARD-Studios Nordwestafrika. Er hat irgendwann die Freude am Leben verloren. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, dass Europa nicht das Paradies ist. Ich habe selbst mit Freunden versucht, ihm einen Job zu verschaffen. Er wollte nicht. Er war besessen von der Migration. Er wollte es ein zweites Mal versuchen. Rashid stirbt im Mittelmeer 2017. Zuvor hatte er es schon einmal nach Europa geschafft, wurde aber wieder abgeschoben. Vor 4 Jahren kommt er von Tunesien durch Schlepper nach Libyen. Monate später kentert das überfüllte Boot, in dem er sich befindet, mitten in der Nacht. Überlebende Marokkaner schicken seiner Familie später Fotos und Nachricht von seinem Tod. Rashid kannte die Bilder der Seenotrettung, wusste von dem Risiko zu sterben. Mehrmals hatten sie darüber gesprochen, erzählt Monir Keji. Soziale Medien spielen beim Migrationswunsch vieler eine große Rolle. Das sagt Mohammed Ben Aissa. Er ist Präsident einer Nichtregierungsorganisation für Menschenrechte in Marokko. Oft beeindruckender die Bilder der Migranten, die es nach Europa geschafft haben. Es gibt da Videos von marokkanischen Auswanderern, die sie bei ihrer Ankunft in Europa posten. Das treibt andere dazu an, es auch zu versuchen, vor allem Minderjährige. Und sie sehen die positiven Seiten und glauben fest daran, dass sie nicht ertrinken werden, dass es eine Rettungsaktion geben wird. Sie treibt an, ihren Traum verwirklichen zu wollen. Und das ist stärker als der Tod. Für viele endet die gefährliche Reise über das Mittelmeer ohne Happy End. Laut der Internationalen Organisation für Migration, IOM, sind seit Jahresbeginn über 800 Migranten im Mittelmeer gestorben. Die Dunkelziffer wird weitaus höher geschätzt.
Es sind die unterschiedlichsten Gründe, die die Menschen in Afrika antreiben, die gefährliche Flucht übers Mittelmeer zu wagen. Allein in diesem Jahr sind ca. 860 Geflüchtete dabei schon ertrunken. Und es wären noch viel mehr gewesen, wenn es nicht die Seenotretter gäbe. Die Besatzung des Rettungsbootes Ocean Viking hat diese Woche fast 600 Geflüchtete vor dem Ertrinken gerettet und in einem Hafen auf Sizilien an Land gebracht. Gleichzeitig werden aber andere Rettungsschiffe festgehalten. So wird verhindert, dass sie weiter Menschen auf dem offenen Meer retten können. Davon betroffen sind auch Schiffe des Seenotrettungsbündnisses United for Rescue, das von der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt wird. Ich habe dazu mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie ist denn die aktuelle Situation?
Ja, so ist es. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die Sea-Watch 4 und auch die CI 4, die ja auch mit Mitteln unseres Bündnisses United for Rescue mitfinanziert worden ist, ist festgesetzt. Die Open Arms, die Louis Michel, mehrere Seenotrettungsboote sind festgesetzt worden. Im Fall der Sea-Watch 4 werden, wie auch bei den anderen Schiffen, fadenscheinige Argumente genannt. Da kommen dann zwei Inspekteure, die gehen 12 Stunden lang auf dem Boot hin und her und versuchen irgendwas zu finden, was sie dann als Hinderungsgrund fürs Auslaufen nennen können. Die deutschen Behörden haben ausdrücklich dieses Schiff für absolut allen Standards entsprechend bezeichnet, aber in diesem Fall zählt eben nicht das Wort der deutschen Behörden.
In der Evangelischen Kirche gibt es ja durchaus auch umstrittene Meinungen. Kritiker befürchten, dass man mit der Seenotrettung Schleppern in die Hände spielt. Die Geflüchteten werden so noch mehr gefährdet, weil sie sich mit der Hoffnung auf Rettungsschiffe eher trauen, in Schlauchboote zu steigen. Was ist dran an diesem Punkt?
Da muss man einfach sagen, dass nicht der Pull-Effekt, von dem Sie jetzt sprechen, das Entscheidende ist, sondern der Push-Effekt. Also nicht, dass man mit Seenotrettung immer mehr Flüchtlinge aufs Meer lockt, sondern sie werden gepusht von den Dingen, die sie einfach verzweifelt sein lassen in ihren Heimatländern. Und wir haben feststellen können, als es überhaupt kein Rettungsschiff unterwegs gab, kamen die Leute massenweise in Lampedusa an. Die haben nicht gefragt, gibt es da ein Rettungsschiff, sondern die gehen auf diese Boote aus Verzweiflung. Oder sie werden manchmal sogar von Schleppern da drauf gezwungen. Das sind die eigentlichen Faktoren. Und deswegen ist das Argument auch durch Studien widerlegt worden, aber es hält sich eben leider immer noch. Es ist schlicht nicht nachweisbar, dieser Pull-Effekt.
Andere Kritiker argumentieren, man gibt den Menschen in armen Ländern mit der Seenotrettung ein falsches Signal nach dem Motto, wir nehmen alle auf. Letzten Endes bekommen die meisten dann aber oft kein Asyl in Europa und werden wieder abgewiesen. Was sagen Sie dazu?
Also die Seenotrettung wird da weit überschätzt als Faktor, der bei der Entscheidung, in den Ursprungsländern aufzubrechen, irgendeine Rolle spielt. Ich habe selber auch mit unseren Partnerkirchen in Afrika gesprochen und habe immer wieder versucht herauszufinden, warum gehen die Leute eigentlich? Die gehen, weil sie einfach keine Perspektiven haben und weil sie sagen, alle Risiken, die ich jetzt damit eingehe, sind immer noch besser, als dass ich hier sterbe, dass ich hier keine Zukunft mehr habe oder meine ganze Familie keine Zukunft mehr hat. Aber wir arbeiten ja genau daran. Wir sagen ja, etwa durch das Programm Symbols of Hope des Lutherischen Weltbunds, was wir mitfinanzieren, da wird den Leuten geraten, bleibt hier, geht nicht diesen lebensgefährlichen Weg in die Wüste, nach Norden. Nach Libyen, das ist das Land, wo die Grenzen offen sind. Die Leute wissen ja gar nicht, was sie da Schlimmes erwartet. Die hoffen, dort Arbeit zu finden. Dann landen sie in diesen schrecklichen Lagern, die man als Folterlager bezeichnet. unterzeichnen muss. Oder in der Zwangsprostitution. Und dieses Programm Symbols of Hope warnt die Leute. Das tun wir gleichzeitig. Nur trotzdem machen sich Menschen auf den Weg. Und diese Menschen verdienen, als Menschen behandelt zu werden. Genauso wie du und ich. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und alles andere, die politischen Fragen der Steuerung von Migration, die muss man diskutieren, natürlich. Aber das kann nicht an die Stelle der Rettung von Menschenleben treten, sondern es muss zusätzlich passieren.
Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Müsste sich die evangelische Kirche nicht noch mehr darauf konzentrieren, bei der Bekämpfung der Fluchtursachen dann noch stärker zu engagieren?
Ja, das tun wir ja seit Jahrzehnten. Das sind sogar die Kirchen wahrscheinlich diejenigen nichtstaatlichen Akteure, die das mit Abstand am meisten tun. Wir geben ja jedes Jahr Hunderte von Millionen über die Hilfswerke, Diakonie, Katastrophenhilfe, Brot für die Welt und auf katholischer Seite Miserior Caritas in die Projekte etwa in Afrika, wo wir ja unsere kirchlichen Partner haben, wo auch der Staat uns viel Geld gibt, damit wir über unsere menschlichen und direkten Verbindungen dieses Geld möglichst gut verwenden können, sodass Lebensmöglichkeiten geschaffen werden. Und diejenigen, die dann von uns das fordern, sind häufig genau diejenigen gewesen, die gesagt haben, ihr sollt euch nicht immer in Afrika engagieren und politisch für Veränderungen hier plädieren, sondern begrenzt euch mal auf die Seelsorge. Übrigens ist auch Klimapolitik die beste Flüchtlingspolitik der Zukunft. Denn was wir jetzt im Moment tun, ist, dass diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die ersten Opfer sind.
Sagt Heinrich Bedford-Strom. Er hat gestern auch in Offenburg eine Veranstaltungsreihe zum Thema Flucht eröffnet. Grenzenlose Menschlichkeit, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Eine Ausstellung gibt es hier, zudem sind Diskussionsrunden und andere Aktionen geplant. Das Thema Migration gewinnt offenbar wieder an Aktualität. Das zeigt das Interview, das wir in der letzten halben Stunde mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, geführt haben. Aber ist die Entsendung von Booten zur Rettung von schiffbrüchigen Geflüchteten, für die sich zum Beispiel Heinrich Bedford-Strom ausspricht, ist das wirklich der einzige richtige Weg für Christen, um auf das Problem zu reagieren? Hören Sie dazu den Kommentar meines Kollegen Ulrich Pick.
Gutes politisches Handeln zeigt sich darin, eine pragmatische Balance zwischen entgegengesetzten Positionen zu finden. Dies gilt auch für das Thema Migration. So pflichte ich dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, wie vorhin im Interview gehört, durchaus bei, wenn er sich dafür ausspricht, aus christlichen Motiven heraus, möglichst viele Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Allerdings sollte er bedenken, dass sich die Menschen an der Nordküste Afrikas durchaus bewusst in Lebensgefahr begeben. Denn sie dürften wissen, dass die Boote der Schlepper seeuntüchtig sind. Unter den Flüchtlingen herrscht nämlich ein reger Informationsaustausch, wie die oft sehr schnellen Änderungen ihrer Routen belegen. Zudem gibt es ernstzunehmende Hinweise, dass die Schlepper bei ihren dubiosen Aktionen mit löchrigen Schlauchbooten auf das Eingreifen engagierter Helfer spekulieren. Kritik an der Seenotrettung scheint der Ratsvorsitzende allerdings nur ungern zu hören. Dabei ist sie innerhalb der evangelischen Kirche durchaus vorhanden. Zudem wird uns die schwierige und kontroverse Debatte um Geflüchtete weiter begleiten. Denn nachdem Dänemark jüngst erklärt hat, man wolle künftig keine Asylbewerber mehr aufnehmen, Großbritannien diese Woche eine dramatische Verschärfung seines Asylrechts bekannt gegeben hat und sich die meisten osteuropäischen Länder der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, dürfte das Thema Migration wieder an Fahrt gewinnen, zumal gerade Bundestagswahlkampf ist. Bei der zu erwartenden Debatte wünsche ich mir erstens, dass kein Argument übergangen wird. Und zweitens, dass ein pragmatischer Mittelweg gefunden wird. Mit anderen Worten, wir können weder alle Flüchtlinge aufnehmen, die unsere Nachbarn abweisen, noch sollte Deutschland, auch wenn es weltweit die Nummer 5 bei der Aufnahme von Flüchtlingen ist, seine Grenzen schließen. Es ist also, siehe oben, gutes politisches Handeln gefragt.
Ein Kommentar war das von Ulrich Pick. Zum Nachhören gibt es den Standpunkt auch auf swr1.de. Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ist gestern in Hamburg gestorben mit 96 Jahren. Seit Jahrzehnten hatte sie sich gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit engagiert. Sie selbst hatte die Nazi-Gräuel in Auschwitz erlebt. Ein Nachruf von Andreas Gärtner.
Esther Bejarano hat bis ins hohe Alter gekämpft gegen neue Nazis und das Vergessen. Ihre Mission hat sie einmal so beschrieben.
Ich habe mir vorgenommen, ich werde die Menschen aufklären, ich werde ihnen meine Geschichte erzählen. Ja, und da werden sie lernen und wissen, was damals geschah.
Und so hat sie unermüdlich den Kontakt zu den Jungen gesucht. Vor allem in Schulen ist sie aufgetreten, allein oder mit der Band Microphone Mafia. Und sie hat über ihr Leben erzählt. Die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler haben sie immer wieder begeistert und motiviert.
Es ist ganz wunderbar, wie die reagieren. Und es stimmt überhaupt nicht, dass man immer sagt, die Jugend ist überhaupt nicht mehr interessiert. Die wollen nichts wissen, was damals geschah. Das stimmt alles überhaupt nicht. Ja.
Geboren wurde Esther Bejarano 1924 als Esther Löwy in Saarlouis. Der Vater, ein Kantor, galt bei den Nazis als Halbjude. 1941 wurden Esthers Eltern deportiert und ermordet, ebenso eine Schwester. Sie selbst überlebte Auschwitz im berüchtigten sogenannten Mädchenorchester als Akkordeonspielerin. Und sie überstand einen der Todesmärsche kurz vor Kriegsende. Nach der Befreiung im Mai 1945 ging sie nach Israel, wo sie ihren Mann kennenlernte. Doch das Klima bekam ihr nicht, sie zog mit ihrer Familie nach Deutschland. Hier gründete sie 1986 das Auschwitz-Komitee mit und engagierte sich in der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes.
Ich mache so lange weiter, bis es keine Nazis mehr gibt. So lange.
Aber das werde ich wohl nicht schaffen, hat sie eingeräumt. Ehrungen für ihre Erinnerungsarbeit hat sie viele bekommen. Besonders hatte sie sich über Stolpersteine in ihrem Geburtsort gefreut. Gymnasiasten aus Saarlouis haben dafür gesorgt, dass dieser Teil ihrer Geschichte nicht vergessen wird. Auch das Bundesverdienstkreuz und die Hamburger Ehrendenkmünze in Gold sind ihr verliehen worden. Vor einem Jahr noch, zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, hatte sie sich in einer Petition dafür eingesetzt, den 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu machen. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren in Hamburg gestorben.
Viel Emotion, viel Gefühl wird auch heute Abend dabei sein. Um 21 Uhr ist der Anstoß Italien gegen England im Wembley-Stadion in London. Mit diesem Finalspiel ist dann aber auch Schluss. Die Fußball-Europameisterschaft geht zu Ende. Rund 60.000 Zuschauer sind heute Abend mit dabei. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das im Fernsehen sehen. Klar, ja, man freut sich, es geht zurück zur Normalität, aber gleichzeitig hat man auch so ein bisschen Bauchkrummeln, ob das alles wirklich gut geht, weil ja, die Abstandsregeln haben die Fans da nicht immer bisher eingehalten. Von vielen Seiten wurde die UEFA deshalb in den letzten Wochen kritisiert. Es gehe mehr um Kommerz als um Gesundheit. Auch von Seiten der Kirchen kam Kritik. Michael Hollenbach berichtet.
Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Dänemark gab es für die englischen Fans kein Halten mehr. Sie lagen sich im gut gefüllten Wembley-Stadion in den Armen, obwohl die Inzidenzzahlen in Großbritannien weiter steigen. Thomas Maria Renz, Weihbischof im Bistum Rottenburg-Stuttgart, fragt sich, warum die UEFA so viele Zuschauer zu den Spielen zulässt.
Warum man da nicht kleiner anfängt, ich könnte mir vorstellen, mit 25%, mit genügend Abstand und so weiter, das verstehe ich nicht, das versteht eigentlich niemand und ich halte es auch für ziemlich rücksichtslos und verantwortungslos. Nicht nur der eigenen Gesundheit der Fans, sondern auch mit denen, die ja dann in der Folgezeit wieder zusammenkommen, dass man so umgeht miteinander.
Renz kritisiert auch, dass die UEFA schon im Vorfeld Druck auf Städte wie München ausgeübt habe, ihnen die Spiele zu entziehen, falls nicht genügend Zuschauer zugelassen würden.
Ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass hier wirtschaftliche Interessen über ethischen Interessen stehen und das halte ich für nicht akzeptabel.
In Werbeclips wendet sich die UEFA gegen Rassismus und wirbt für gegenseitigen Respekt. Doch oft gehe es dem Europäischen Fußballverband vor allem ums Geld, kritisiert auch der evangelische Sportpfarrer Eugen Eckert. Das zeige sich zum Beispiel daran, dass ausgerechnet das aserbaidschanische Baku einer der Austragungsorte der Europameisterschaft war.
Dass in Aserbaidschan die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, das ist hinlänglich bekannt. Eine ganz schwierige Sache, dass die UEFA da ja einerseits redet und andererseits, wenn es um Handeln geht, sehr zögerlich ist.
Auch Nikolaus Schneider, der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er war bis vor kurzem noch Mitglied der DFB-Ethikkommission. Schneider räumt ein, dass auch die UEFA unter Druck der Sponsoren stehe, eine Massenveranstaltung zu präsentieren,
Aber
hier setzt dann wieder die Logik des Kaufens und Verkaufens ein. Und man kann auch seine Seele verkaufen und seine Werte verkaufen, das sieht man deutlich.
Im kommenden Jahr wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Katar sei aber ein Staat, der unter anderem islamistischen Terror finanziere, in dem sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse herrschten und wo nach Medienberichten über 6.000 Arbeiter bei den Bauarbeiten für die WM ums Leben gekommen seien.
Also ich persönlich werde diese WM boykottieren. Ich werde mir kein einziges Spiel angucken.
Doch vor Katar steht ja noch Wembley. Das EM-Finale heute Abend. Italien gegen England. Trotz aller Kritik an der Corona-Ignoranz der UEFA, Thomas Maria Renz, der Weihbischof von Rottenburg-Stuttgart, freut sich auf das Endspiel und er hat auch einen klaren Favoriten.
Italien hat eine ganz faszinierende und begeisternde Europameisterschaft bisher gespielt und nachdem ich ein paar Jahre in Rom studiert habe und auch so ein bisschen italienische Vorlieben habe, werde ich natürlich Italien dann die Daumen drücken.
Das war SWR 1 Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.